Wir sind mitten in einer Predigtserie, einen Menschen verlieren. Die erste Predigt von Thomas, Lebenskunst sterben. Da ging es ordentlich zur Sache. Die zweite Predigt, sterben will gelernt sein, war die erste Predigt. Die zweite Predigt, Lebenskunst trauern. Und die dritte Predigt heute, oder ein Predigtinterview, Lebenskunst trösten. Wir alle erleben, da bin ich mir sicher, dass Menschen um uns herum sterben, sei es im nahen oder im weiteren Umfeld. Ich habe erlebt, dieses Jahr an Weihnachten ist meine Nachbarin ganz überraschend gestorben. Letztes Jahr der Großvater von mir, auch eigentlich überraschend gestorben. Andere haben erlebt, dass in ihrem beruflichen Umfeld, in ihrem familiären Umfeld oder in ihrem Freizeitumfeld Menschen gestorben sind. Und über dieses Sterben und Trauern, da haben wir jetzt die letzten zwei Sonntage nachgedacht. Heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich mit den Menschen um, die nicht gestorben sind, sondern die noch da sind. Da bleiben ja immer welche zurück, wenn jemand stirbt. Wie kann ich diesen Menschen gut begegnen? Wie kann ich diesen Menschen trostvoll begegnen? Wie kann ich diesen Menschen ein Freund, ein Begleiter, vielleicht sogar ein Botschafter Gottes in ihrer Not sein? Das ist das Thema von heute. Also, wie begegne ich meinem Nachbarn, den ich plötzlich neben mir sehe, als ich die Mülltonne rausbringe? Ich weiß, seine Frau ist überraschend gestorben. Was sage ich? Sage ich überhaupt was? Wie sage ich es richtig? Wie rede ich mit meiner Arbeitskollegin, deren Mann gestorben ist und die jetzt in der Mittagspause dummerweise neben mir sitzt? Und ich muss ja vielleicht jetzt, soll ich was sagen? Soll ich nicht sagen? Auf der Beerdigung war ich auch nicht. Ha, was mache ich da? Und was mache ich mit dem kleinen Bub, von dem das ganze Dorf weiß, dass der Papa gestorben ist und der jetzt mir da zufällig über den Weg läuft? Lächle ich ihn an, schaue ich traurig. Wie gehe ich mit dem jungen Mann um? Um genau diese ganz praktischen Fragen geht es heute. Der weise König Salomo, das war, wenn man so will, der Anselm Grün seiner Zeit, also so eine Art geistlicher Lebensberater, der zu jedem Thema was zu sagen hat, der hat Folgendes gesagt. So, jetzt bräuchte ich die PowerPoint. Prediger 7, so das Buch der Weisheit. Und diesen Vers hat Thomas auch schon jetzt zweimal gebracht. Dort heißt es, in ein Trauerhaus gehen bringt mehr Gewinn, als in ein Hochzeitshaus zu gehen. Denn auf jeden Menschen wartet der Tod. Und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. In ein Trauerhaus zu gehen bringt Gewinn. Also ich habe was davon, wenn ich in ein Trauerhaus gehe. Das sagt der weise König Salomo. Denn in diesem Trauerhaus, also in diesem Haus, wo jemand gestorben ist und wo jetzt noch diese Menschen sind, die nicht gestorben sind, die Hinterbliebenen, die da noch sind, da werde ich mit meiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Und für die Bibel ist ganz klar, geh dorthin. Wenn du einen guten Ort suchst, um weise, um reif zu werden, dann geh in dieses Trauerhaus, geh dorthin. Und das ist relativ eindeutig, das ist ein aktiver Prozess. Das bedeutet, sich in Bewegung setzen und ins Trauerhaus zu gehen. Eindeutig, klar, aber sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ich bin ja Berufschrist. Und als Berufschrist komme ich immer wieder in Situationen, wo ich in ein Trauerhaus gehen darf oder muss. Zu jeder Beerdigung, und die gehören natürlich bei mir dazu, zum Beruf, zu jeder Beerdigung gehört natürlich das Trauergespräch. Und dann denkt ihr vielleicht, naja, die Pfarrer, die haben das ja studiert, die haben ja das gelernt, das ist ja für die kein Problem, die fahren da einfach hin, für mich trifft das nicht zu. Das kostet mich jedes Mal richtig Kraft und Überwindung. Ich bin unsicher, sage ich das Richtige, werde ich das Richtige sagen, was finde ich vor, wie ist die Stimmung da, das kostet mich richtig Überwindung. Also ich fahre in der Regel vor jedem Trauergespräch nochmal auf den Parkplatz, kurz Mut anbeten und dann fahre ich hin und dann bei der Türklinke nochmal kurz, okay, lieber Gott, jetzt ich will dir dienen, bitte steh mir bei. Und dann gehe ich da rein und ab dann flutscht's. Ab dann geht's ganz von alleine, dann bin ich da, ich rede mit den Leuten. Das Schwierige ist das Hingehen, nicht das Dortsein, das Hingehen. Das kostet mich jedes Mal Überwindung. Aber wenn ich dann da bin, sind es in der Regel ganz bewegende, ganz intensive Erfahrungen. Und hinterher fühle ich mich meistens richtig beschenkt nach so einem Gespräch, nach so einem Besuch im Trauerhaus. Und ich habe erlebt, das ist jetzt ein Erfahrungswert, dass in diesem Trauerhaus es ein guter Ort ist, um Freundschaften zu beginnen oder Freundschaften zu vertiefen. Wer Freunde sucht, wer anderen Menschen nahe sein will, dort im Trauerhaus, dort kann man Freunde finden. In zwei Wochen gehe ich ein Wochenende weg mit einem jungen Mann, dessen Bruder ich beerdigt habe. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Wir sind uns begegnet in diesem Trauergespräch, da ist eine Freundschaft entstanden. Und bei vielen anderen Menschen habe ich das auch so erlebt, dass da eine ganz große Nähe entstanden ist. Also wer auf der Suche ist nach Freundschaft und nach Beziehung im Trauerhaus, da kann man das finden. Wenn man den Mut hat, sich zu überwinden, da hineinzugehen in diese schwierige Situation, dort findet man Freunde, dort findet man Nähe, dort kann man Freundschaft erleben. Der Apostel Jakobus, das ist sozusagen die biblische Entsprechung zum Salomo im Alten Testament, er schreibt im Neuen Testament, Gott, der Vater, wird auf die rechte Art geehrt, wenn jemand Witwen und Waisen in ihrer Not beisteht und sich nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt. Witwen und Waisen, das sind genau diejenigen, die jemand verloren haben. Wer diesen Menschen beisteht, der ehrt Gott. Hier, Musik machen, Gott zur Ehre, Lieder singen, so wie wir es getan haben, das bezeichnen wir als Lobpreis. Damit ehren wir Gott. Wenn wir Witwen und Waisen beistehen, machen wir nichts anderes. Dann ist das auch Lobpreis. Dann wird Gott auf die rechte Art geehrt. Und der Apostel Paulus, der sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Auch diesen Vers hat Thomas zitiert. Ihr seht, ich habe gut aufgepasst, ich habe eigentlich nur abgeschrieben. Was ist also unser Job als Christen? Wir freuen uns mit den Fröhlichen, das fällt nicht so schwer. Aber wir weinen mit den Traurigen. Wir sind bereit, uns auf die Trauer und den Schmerz anderer einzulassen. Und ich glaube, es gibt kaum ein Zeichen größerer Wertschätzung, als Trauernden beizustehen, mit einem Trauernden zu weinen. Und genau deshalb ist das, glaube ich, auch ein Ort, wo Freundschaften entstehen können, mitten in dieser Trauer, mitten in diesem Schmerz. Ich habe erlebt, als mein Großvater gestorben war, letztes Jahr, da kamen tatsächlich ein paar syrische Flüchtlinge, die ich so betreue, mit denen ich so unterwegs bin, die kamen da zur Beerdigung. Jetzt weiß ich bis heute nicht, ist das kulturell oder wie auch immer man das einordnen muss. Da gibt es bestimmt eine gute Erklärung. Aber mich hat es total bewegt, mich hat es berührt. Für mich war das ein großes Zeichen von Wertschätzung und von Freundschaft. Und genau das passiert, wenn wir mit den Traurigen weinen. Wir können so unsere Freundschaft, unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und unsere Vision für diesen Gottesdienst ist, dass alle, die hier sind, ich sage wirklich alle, ausnahmslos, durch diesen Gottesdienst motiviert werden und befähigt werden, anderen Menschen, die jemand verloren haben, die in Trauer sind, denen schlecht geht, beizustehen. Also heute geht es gar nicht so sehr um mich und um meine Trauer und um meinen Schmerz und meine Erfahrung. Heute geht es um die Menschen, die um uns herum sind. Und jeder wird jemanden kennen oder jemanden kennenlernen irgendwann, der jemand verloren hat. Jeder von uns. Und dieser Gottesdienst hat ein einziges Ziel, uns Mut zu geben und uns ein bisschen Anleitung zu geben, wie wir diesen Menschen, die jemand verloren haben, gut begegnen können. Wie wir Botschafter Gottes sein können, da draußen bei den Menschen. Wie wir mit den Traurigen weinen können, wie wir das gut machen können. Und dann bekommt die Welt Glanz. Wenn 200 Leute, schätzungsweise sind so viele, vielleicht sogar mehr, wenn die nachher wieder 200 andere Menschen trösten, mit ihnen weinen, ihnen beistehen, da verändert sich was in der Welt. Da bekommt die Welt einen besonderen Glanz. Da wird das Evangelium, die gute Nachricht von Gottes Liebe, ganz praktisch und ganz lebendig. So, das ist die Vision für diesen Gottesdienst heute. Man könnte sagen, das ist eine Art Ausbildung, eine Minischule, ein Mini-Crashkurs in Lebenskunst trösten. Darum geht es heute. Und natürlich werde ich jetzt da, ich kann das ja das Thema professionell beleuchten, aber das möchte ich nicht tun. Ich will keinen Vortrag halten, wie kann man jetzt Menschen gut beistehen in ihrer Trauer, sondern heute sollen Menschen zu Wort kommen, die selbst jemand verloren haben, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und wir werden uns unterhalten darüber, was war gut, was hat dich getröstet, was hat dir geholfen und was war schwierig. Und man kann ja immer von den guten wie auch von den schwierigen Erfahrungen unglaublich viel lernen. Und genau das wollen wir tun. Ich habe zwei Gäste eingeladen heute, das ist der Thomas Bär, genannt Tom, kommst bitte nach vorne, und den Eckhard Steinheil. Kommst auch bitte zu mir. Hallo Tom. Hallo Eckhard. Hallo. Hi. So, ihr dürft gerne Platz nehmen. Und ihr sagt jetzt vielleicht, naja, das ist jetzt hier ein bisschen männerlastig. Ist da auch was für die Frauen dabei? Und da liegt ein bisschen der Schmerz von diesem Gottesdienst. Ich hatte vor 3 Wochen die Regina, oder vor 4 Wochen, sie schon gefragt, ob sie berichten kann von ihrer Erfahrung, als sie ihre Tochter erlebt hat, verloren hat, also die Frau von Thomas, und was sie erlebt hat. Und das ging dann eine Weile hin und her und wir haben so überlegt und irgendwann kam die Nachricht, Daniel, ich habe jetzt da lange mit mir gerungen, aber ich mache es jetzt einfach, egal was das wird und egal was dabei rauskommt, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und jetzt ist sie so schwer krank. Das ist der Schmerz auch in diesem Gottesdienst heute. Deshalb sind wir jetzt einfach hier nur Männer. Sie ist nicht da und kann jetzt hier leider auch nicht berichten. Das ärgert mich, ich kann das auch gar nicht verstehen, warum das jetzt ausgerechnet passiert ist, warum es überhaupt passiert ist, aber jetzt gerade, wo sie eigentlich uns hätte so richtig gut dienen können. Aber es ist so und wir werden sie jetzt auch nicht ersetzen können. Wir leben einfach mit dieser Lücke. Also, ihr habt kein Mikro. Darf ich das mal wieder kurz haben? Dankeschön. Lieber Tom, lieber Eckhard, machen wir es so, dass ihr euch mal kurz vorstellt, nochmal kurz, wer ihr seid, wen ihr verloren habt, was die Umstände des Todes waren und wann das war. Wir fangen immer mit dem Jungen an, dann hat der Eckhard ein bisschen mehr Zeit. er hat immer das letzte Wort. Da achte ich auch drauf, dass er heute das allerletzte Wort hat. Da wollen wir das Alter auch ehren. Deshalb fangen die jungen Hüpfer an. So, bitteschön, Tom.
Okay, also Eckhard ist der Weise von uns beiden. So, ja, ich denke, die allermeisten kennen mich. Ich mache es trotzdem ganz förmlich. Thomas Bär heiße ich offiziell. Alle nennen mich Tom. Das liegt daran, weil unser lieber Pastor auch Thomas heißt. Und das in der Vergangenheit immer wieder zu Differenzen geführt hat, wenn wir beide darauf reagiert haben. So, deswegen bin ich der Tom und er ist der Thomas. Ja, bin 41 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 2 Mädels und habe meine Eltern verloren, also alle beide. Meine Mutter mit 10 und mein Vater mit 21. Meine Mutter, man vermutet ein Gehirntumor, aber letzten Endes weiß man es nicht wirklich oder ich weiß es nicht wirklich. Mein Vater, der ist dann an Krebs verstorben. Genau.
Gut, Eckhard, würdest du dich auch noch bitte vorstellen?
Also ich bin Eckhard Steinheil und seit fast 10 Jahren mit großer Freude hier in der Lindenwiese. Bin Physiker, jetzt über 77 Jahre, schon längst im Ruhestand. Habe immer noch meine Freude an der Physik und habe ganz viel Freude hier in der Gemeinde. Und habe eine wunderbare, lange Ehe mit meiner Frau Hanne gehabt. Das war ein richtig großer, großer Segen, weit über 40 Jahre, bis sie dann krank wurde. Wir haben lange nicht gewusst, was vorlag, sind wirklich von Arzt zu Arzt gegangen, bis dann rauskam, dass sie schweren Blasenkrebs hatte. Und das schon in einem Stadium war, in dem die ärztliche Aussage ganz klar war, da werdet ihr Verlierer sein. Wir haben dann noch in der Tat ab dieser Aussage, da kam dann eine schwere Operation, 2 Monate in Ulm in der Klinik, wo ich immer bei ihr war, aber wir haben dann noch 28 Monate miteinander gehabt, die unheimlich reich und schön waren. Etwa ein Jahr vor ihrem Tod hat sie ungefragt zu ihrer Onkologin gesagt, jetzt haben wir weit über 40 wunderbare Jahre miteinander gehabt und das letzte war das Beste. Mhm. Also mir ging es unendlich gut mit ihr und entsprechend groß ist natürlich der riesige Schmerz gewesen, von dem ich ja so lange gewusst habe, dass er kommen wird. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mich die Dorothee Schatzmeier hier in die Gemeinde geholt hat. Und ich habe hier viel, viel guten Trost erfahren, wovon wir hier reden. und möchte gerne auch ein bisschen was davon weitergeben. Ich fühle mich mit der Gemeinde so dankbar verbunden, dass ich das gerne tue.
Vielen Dank, Eckhard. Vielen Dank, Tom, auch für euren Mut, hier zu berichten. Und ich empfinde es als was Kostbares. Und ich denke, ihr spürt es auch. Und unser Job heute ist, das auch zu würdigen. Und mit diesem Kostbaren, was Sie uns anvertrauen, auch entsprechend gut und sorgsam umzugehen. Wir fangen mit dir an. Tom, du hast deine Mutter, Maria, verloren, als du 10 Jahre alt warst. Vielleicht habt ihr auch Kinder, die 10 Jahre alt sind, irgendwo in eurer Verwandtschaft und in eurem Umfeld. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das heißt. Kannst du beschreiben, wie du dich gefühlt hast, als du deine Mama verloren hast? Was waren so die Gefühle und Bedürfnisse, die du hattest?
Also am Anfang, ich muss ein bisschen ausholen, sie war 9 Monate lang krank, war lange im Krankenhaus gelegen in Überlingen, war dann auch in der Uniklinik in Freiburg und in Ravensburg, und als Kind empfindet man so die Aussage der Ärzte, kann man nicht so filtern, aber was ich dann schon mit der Zeit mitbekommen habe, war viel Ratlosigkeit auch bei den Ärzten in diesem jungen Alter. Und als Kind hat man doch auch immer wieder die Hoffnung oder trägt die Hoffnung in sich, dass sie gesund wird, und dann kam das eben nicht so, sie starb dann. Und die ersten Wochen danach war eigentlich für mich man nimmt es gar nicht so real wahr, das ist wie so ein Traum, wie so ein Traumzustand, vielleicht auch so ein Schockzustand. Thomas hat mal über einen Schock geredet vor letzte Woche. Und das empfindet man als Kind auch so, dass man abends einschläft und morgens mit der Hoffnung wieder aufwachen will, dass das gar nicht wahr ist. Und das war bei mir auch so. Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist alles ein böser Traum, ein Albtraum, und ich wache hoffentlich irgendwann daraus wieder auf.
Kannst du sagen, wie man ein Kind in dem Alter deiner Meinung nach gut begegnen kann, was da wichtig ist, jetzt von deiner Erfahrung her?
Ich denke, dass es wichtig ist, also ich kann ja nur aus meiner Perspektive erzählen, wie ich das mir damals auch gewünscht hätte, wie man mir begegnet wäre. Einfach sich diesen Kindern annehmen und sich um das Kind kümmern. In dieser ganzen Hilflosigkeit, in der man steckt, vielleicht als Bekannter, als Freund, als Verwandter, wo man auch nicht so richtig weiß, wie man dann damit umzugehen hat. Da gibt es ja auch noch einen zweiten Elternteil, der ja genauso trauert, der ja auch irgendwo Trost bedarf. Hätte mir damals geholfen, dass man mich als Kind einfach, ja, mehr wahrgenommen hätte, mehr getröstet hätte, mit mir auch mehr Zeit verbracht hätte, mehr gemacht hätte. Ich habe das, wenn ich so aus vielen, vielen Jahren danach so drüber nachdenke, habe das so empfunden, dass ich einfach die Leute fokussiert mehr um meinen Vater gekümmert habe, was ja auch wichtig war. Aber du hast dann manchmal das Gefühl, dass du einfach dann alleine bist als Kind. Und das ist kein besonders schönes Gefühl.
Würdest du als erwachsener ein Kind auf so eine Situation ansprechen? Würdest du sagen, du hast deine Mama verloren?
Ich denke, das kann man. Ja. Und ich denke auch, das sollte man wirklich. Also da sollte man sich trauen, die Kinder auch darauf anzusprechen. Natürlich immer davon abgesehen, wie alt das Kind ist. Also ich war 10, ich habe das auch irgendwann begriffen und verstanden, was da passiert ist, habe ich ja auch ziemlich schnell verstanden. Aber ich denke, man kann das Kind schon darauf ansprechen. Ich sage mal, wenn die Kinder natürlich so 4, 5 sind oder so, sind sie wahrscheinlich zu klein dafür. Aber ansonsten denke ich schon, dass man die Kinder darauf ansprechen sollte und sie einfach in den Arm nehmen, trösten, mit ihnen Zeit verbringen, was mit ihnen unternehmen und sie auch manchmal einfach ablenken, nicht da drin liegen lassen und nicht in diesem, irgendwann fängt man dann an, sich darum zu drehen, um diesen Schmerzen nicht in dieser Suppe rühren zu lassen, sondern sie einfach dann auch mitnehmen. Ablenkung tut auch oft gut, ist manchmal einfach auch wirklich Erholung vom Schmerz, das tut manchmal einfach auch gut.
Du hast jetzt ein bisschen angedeutet, dass es schwierig für dich war, dass sich sozusagen die Erwachsenenwelt um deinen Vater gedreht hat und du als Kind da nicht so stark wahrgenommen wurdest. Wäre die Ableitung berechtigt zu sagen, wenn ich in eine Trauerfamilie komme, dass ich die Kinder genauso ernst nehme wie die Erwachsenen?
Das denke ich unbedingt. Ich dachte einfach nur, dass die Menschen einfach hilflos waren. Sie wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Sie wussten vielleicht auch nicht, wie sie mit meiner Schwester umgehen sollten. Und dass es wahrscheinlich daher kam, diese Hilflosigkeit meinte ich ihnen abzuspüren. Mhm. Also unbedingt sich auch um die Kinder kümmern. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und für ganz, ganz wertvoll.
Und hast du auch trostvolle Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen, wo du sagst, das ist gelungen, das hat mir geholfen in meiner Situation?
Also meine Schwester war unglaublich in dieser Zeit für mich da, die Doro, die meisten von euch kennen. Genau. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil sie ist 3 Jahre älter, sie war 13, sie war die große Schwester für mich und war so im Prinzip mein Anker in dieser ganzen Zeit und hat auch viele, viele Gespräche mit mir geführt, ist abends zu mir ans Bett gesessen, wir haben zusammen geheult. Entschuldigung. Und ja, das sind einfach solche Erfahrungen, die unglaublich tröstend sind, wenn du als Kind jemanden verlierst.
Danke, Tom, fürs Erste und für deine Offenheit an der Stelle. Dann gehen wir zu dir, Eckhard. Du hast deine Frau Hanne nach, du hast gesagt, 40 glücklichen Jahren verloren. Wie fühlt es sich an, plötzlich allein zu sein?
Das war in Wirklichkeit natürlich nicht wirklich plötzlich, weil wir ja 2,5 Jahre lang das auf uns haben zukommen sehen. Wir waren allerdings außer den Ärzten die Einzigen, die das gewusst haben. Wir haben das auch unseren Geschwistern nicht gesagt, wie ernst der Zustand ist. Insofern haben wir natürlich auf den Zustand zugelebt, aber wie die Hanne dann gegangen war, war es ein unendliches Loch, das so überhaupt nicht vorhersehbar war. Und ich bin auch sicher, man kann sich auf sowas gar nicht vorbereiten. Das kommt dann und das muss man aushalten. Und irgendwo versorgt sowas auch nie wirklich. Es wird leichter zu ertragen, aber es bleibt immer dieser große Schmerz. In der momentanen Situation hilft einem da vieles. Ganz schlicht, weil es vieles zu tun gibt. Und das ist auch gut so. Und ich habe da auch manche Stärke gespürt, die ich später so gar nicht mehr gefühlt habe. Zum Beispiel haben wir die letzten 1,5 Jahre wirklich viel miteinander noch Spaziergänge gemacht. Es geht ja darum, wie füllt man so eine Zeit auch aus, so eine lange Zeit, in der man schon ganz arg blockiert ist, in der man ständig den anderen leiden sieht, was unendlich schwer ist. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Aber wir haben als ein etwas, was uns geholfen hat, wirklich jeden Tag Spaziergänge gemacht, die immer schwieriger für die Hanne wurden, aber es ging noch bis fast zum Schluss. Und nach Hannes Tod habe ich als eines mir vorgenommen und konnte es durchführen, diese Wege alle nochmal allein zu gehen. Das war unendlich schwer. Und doch war es richtig. Ich habe da die Hanne nochmal so richtig erlebt. Und wie sich die Zeit danach dann abgespielt hat, das war sehr vielschichtig. Zum Teil ist es gut, dass da viel zu tun ist. Und zum Teil ist es einfach tiefe Verzweiflung. Und da war ich dann wirklich außerordentlich dankbar, wie die Dorothee mal gesagt hat, komm, ich nehme dich mal mit zur Lindenwiese. Und hat mich dann auch gleich mit dem Thomas bekannt gemacht und gesagt, mit dem musst du reden, der hat seine Tochter verloren. Und der Thomas hat mir damals außerordentlich geholfen. Wir haben mal kurz zusammengesessen und dann hat er einfach gesagt, ich mache dir jetzt den nächsten Termin. Also er hat sich da einfach drum kümmert. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hat mich natürlich in dieser ganzen Gemeinde ganz reich gemacht und mir unendlich viel geholfen und hilft mir bis heute unendlich viel. Dieser Schmerz bleibt irgendwo bestehen und verändert sich aber. Und dass er bestehen bleibt, das ist in Ordnung, das ist ein Zeichen dafür, wie gut es uns gegangen ist. Und er verändert sich, indem er dann doch irgendwie das tägliche Leben eher beherrschen kann. Und mir hat dann sehr geholfen, dass ich zu der Zeit schon lang in der Bernauer Kantorei gesungen habe. Wir haben, meine Frau und ich zusammen, hatten zu dem Zeitpunkt schon über 30 Jahre miteinander dort musiziert. Und ich habe das sofort wieder aufgegriffen und da auch was als ganz große Hilfestellung erlebt, dass bei der Beerdigung von meiner Frau, die aus bestimmten Gründen in Korntal bei Stuttgart stattgefunden hat, da ist die ganze Kantorei mit einem vollbesetzten Doppelstöckerbus hingefahren und kurz danach hat die Kantorei die Bachsche Johannespassion aufgeführt und unser Kantor hat es fertiggebracht, mich nur 16 Tage nach Hannes Tod dazu zu bringen, sing das mal mit, versuch's. Und das war auf der Reichenau in dieser großen Basilika dann unendlich schwer und unendlich wertvoll und gehört zu den Dingen, die mich einfach dann auch ganz tief im Glauben verankert haben. Mhm. Also ihr merkt, da ist in all dem, was mir heute noch schwerfällt, einfach zu erzählen, ist ein ganz großer Reichtum drin, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Eigentlich allen, die ich hier so sehe.
Eckhard, was mich an dir fasziniert, ist, dass du ein Mensch bist, der eine schwierige Erfahrung gemacht hat, und jetzt bereits wieder andere tröstest. Du bist bei Sterbenden, du bist bei Menschen, die jemanden verloren haben. Da habe ich dich erlebt und erlebe ich, dass du da präsent bist. Mich würde interessieren, was denn die Kleinigkeiten sind, die man tun kann, die jeder von uns tun kann, um andere zu trösten, wenn sie jemanden verloren haben. Nicht die großen Dinge, die uns überfordern, aber was sind Kleinigkeiten, die ich machen kann?
Da klang auch einiges beim Tom schon an.
Das Mikro bitte benutzen.
Klang einiges beim Tom schon an. Es gibt wirklich Kleinigkeiten. Und ich denke, was ganz Wesentliches ist, sich gar nie zu scheuen, auf einen zuzugehen, der im Leid ist. Es ist für jemanden, der wirklich tief im Leid ist, unter Umständen ganz schwer, wenn ein richtiger Freund sich einfach nicht meldet. Obwohl man dafür dann geistig oder gedanklich schon die Erklärung aufbringt, der hat es nicht fertiggebracht, der hat sich nicht getraut, hat nicht gewusst, welche Worte. Und da geht es gar nicht darum, welche Worte. Es geht einfach darum, dass man wirklich auf den anderen zugeht und nicht sagt, wie geht's. Die Frage ist die blödeste, die es da gibt.
Was wäre denn die richtige Frage?
Hast du vielleicht mal Lust, mit mir einen Spaziergang zu machen? Mhm. Oder magst du einen Kaffee mit mir trinken? Mhm. Oder gibt es was, wo ich dir schlichte Arbeit abnehmen kann? Also eigentlich sich normal verhalten und dem anderen auch zuzutrauen, dass er das aushält, dass er das, dass ihm das auch, also Zuwendung dem anderen ist, glaube ich, das A und O. Und Zuwendung in einer Weise, in der man ganz sorgfältig der Horchende ist. Also viel weniger selber spricht, als versucht zu hören, was braucht der andere. Und schon gar nicht irgendeinen Ratschlag zu geben versucht, sondern ja, behutsam schaut, horcht, was kann der andere brauchen. Und es können auch wirkliche Kleinigkeiten sein. Du, ich könnte heute mal die Fahrt nach Überlingen abnehmen oder irgend sowas. Zeigen, dass man dem anderen wirklich zugewandt ist, dass man sich traut, in seinem Schmerz ihm irgendwie zu begegnen.
Mir geht es schon so, dass ich immer ein bisschen Angst habe vor so einem Gespräch. Gibt es was, wo du sagen würdest, Daniel, das darfst du auf keinen Fall machen. Ich habe jetzt gelernt, nicht fragen, wie geht's. Kannst du mir noch mehr Sicherheit geben, sodass ich sag, dass ich weiß, ich gehe da hin und ich sage nicht, wie geht's und auf das und das achte ich auch noch. Gibt es da noch was?
Ich glaube, es gibt...
Mikro, bitte.
Da gibt es wirklich was, was auch tückisch ist und wo man immer in Gefahr sein kann, Ratschläge zu erteilen. Mhm. Ja, nie versuchen, einen Ratschlag zu erteilen. Ein Ratschlag ist in der Regel irgendwas, was die Ratio sich ausgedacht hat und was der Betroffene längst alles selber bedacht hat. Und der Ratschlag wird ganz schnell zum Schlag. Mhm. Ich glaube, das ist fast etwas, was man sich so ein bisschen als Warnung einprägen kann. Aus dem Ratschlag wird so leicht ein Schlag, den man nicht will. Also das ist zweifellos was, was ich da weitergeben möchte. Genauso mit der gleichen Intensität, mit der ich weitergeben möchte, traut euch, auf den anderen zuzugehen. Das ist immer gut. Es ist für den gut. Er freut sich drüber. Du kannst da eigentlich gar nichts falsch machen.
Ja, einfach hingehen. Ja. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand im Aldi begegnet, wo ich weiß, der trauert. Ihr kennt wahrscheinlich alle solche Situationen. Sage ich jetzt was, sage ich nichts? Hat er mich noch nicht gesehen, dann kann ich ja noch ganz schnell ausweichen. Das geht ja noch, kann ich schnell ums Eck gehen. Aber ich sehe, da kommt es zur Begegnung. Soll ich das, darf ich das ansprechen oder nicht? Wie reagiere ich da gut, trostvoll?
Also ich denke, immer ansprechen.
Immer ansprechen.
Das ist für den Trauernden immer eine Hilfe, wenn er merkt, da ist jemand, der ist auch, sieht meine Situation aufmerksam, versucht irgendwie mir zu helfen. Und ich glaube, da ist auch der Trauernde beliebig nachsichtig, wenn man nicht die richtigen Worte findet. Mhm. Man muss irgendwie spüren, wie es der andere merkt. Und das geht natürlich schon auf der Art, wie man den anderen anblickt, hervor. Also das, was im Alltag für jeden von uns eigentlich so wertvoll ist, sich wirklich mal zu überlegen, ach Tom, wie geht es denn heute? Was kann ich für dich tun? Einfach freundlichen Menschen ansprechen. Das kann nie falsch sein.
Kann nie falsch sein. Gut, dann hätte ich noch ein Thema, was mich auch interessieren wird. Das erste wäre die Frage, wie lange ist ein Trauernder denn überhaupt ein Trauernder? Gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagen muss, jetzt bei dir zum Beispiel, das ist jetzt 30 Jahre her, darf ich da noch nachfragen oder ist das Thema passé?
Also nachfragen darfst du immer. Und das darf auch jeder und das ist auch gut so. Klar, ihr habt jetzt gemerkt, in dem Ganzen, die Trauerzeit ist zu Ende. Die war vor vielen Jahren schon zu Ende. Aber wenn man sich mit dem Thema, wie wir es jetzt die letzten Tage, sich so intensiv damit auseinandersetzt, dann geht man natürlich sinnbildlich auf dem Dachboden, macht diese emotionale Kiste auf und holt die Sachen wieder raus. Und das sind dann einfach auch so Sachen, die mich dann auch wieder ja, einfach bewegen. Und, aber ich habe vor vielen Jahren dann einfach, irgendwann ist die Trauerzeit zu Ende. Einen Zeitpunkt zu nennen, finde ich ganz schwierig. Vor allem als Kind dauert es sehr, sehr lange. Ich würde mal sagen, ich habe versucht, darüber nachzudenken, wie lange hat es denn bei mir gedauert? Ich würde mal so sagen, so mindestens 7, 8 Jahre ungefähr. Also ich kann es nicht genau sagen, aber so würde ich mal ungefähr sagen. Habe aber auch in dieser Zeit erlebt, und das möchte ich als Tipp mitgeben, geht nicht zu Trauernden hin nach 3 Jahren und sagt zu denen, jetzt ist dann aber auch mal gut. Ich habe das erlebt. Das ist kein guter Umgang mit sowas. Das sind dann auch oft Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so sensibel sind, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber das möchte ich euch einfach als Tipp mitgeben, macht sowas nicht. Ein Mensch trauert auf seine Art und jeder von uns ist unterschiedlich. Manche trauern 1 Jahr, manche trauern 5, andere trauern 10 Jahre und das ist in Ordnung so, sage ich jetzt. Und es ist schon richtig, wie der Thomas auch gesagt hat, irgendwann muss man aus dieser Trauer rauskommen, das ist ganz wichtig. Aber es dauert einfach, hat seine Zeit. Und ich finde, das ist auch legitim, das darf auch jeder so für sich annehmen. Und die anderen sollten das bitte auch so akzeptieren.
Okay, das ist eine klare Ansage. Mit dem kann man was anfangen. Ein Thema sprechen wir noch an, ich glaube, die Zeit können wir uns noch nehmen. Thema Glaube und Trost. Das als gläubiger Mensch, als jemand, der mit den Wahrheiten der Bibel lebt, gibt es ja immer wunderbare Perspektiven, wenn jemand stirbt. Sprich, der ist im Himmel, der ist jetzt bei Gott, dem geht's gut. Das liegt mir natürlich dann auch auf der Zunge in der Begleitung von Menschen, die trauern. Wie machen wir das gut? Auf der einen Seite haben wir diese unglaublich starken Versprechen Gottes, vor allem wenn ein Mensch gestorben ist, der mit Gott gelebt hat. Auf der anderen Seite ist da der Mensch in seiner Trauer. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Wie können wir gute Botschafter Gottes sein, die wirklich trösten?
Ich habe da was Wunderbares erlebt, indem ich kurz nach Hannes Tod ein Buch über Hiob geschenkt bekam, auch von der Dorothee. Und es hat mir unendlich geholfen. Und Hiob ist für mich eine ganz wichtige Bezugsgröße geworden. Und zwar dieses schlichte, gleich was auch ist, ich lasse Gott nicht los. Wahrscheinlich kann man da nicht einen Satz als Merksatz direkt sagen. Es kommt, denke ich, wirklich immer ganz ehrlich drauf an, wie man selber seinen Glauben weitergeben kann und das dann aus der Situation raus machen kann. Wenn man damit gesegnet ist, also ich betrachte das wirklich als eines meiner größten Geschenke, schon als Kind über die geistliche Musik zum Glauben gekommen zu haben, dann wird man da auch einen Weg finden, wie man das dem anderen weiter sagt, wenn man es ihm weiter sagen kann. Und das wird ganz unterschiedlich sein, ob man da jetzt wirklich einen direkten Weg gehen kann oder mehr einen Umweg vielleicht suchen muss. Aber wenn man gesegnet ist mit dem Glauben, dann ist es wahrscheinlich das tiefste Hilfsmittel, mit dem man einem anderen begegnen kann und ihm helfen kann.
Kannst du es noch ein bisschen praktischer kleiden? Wie sieht es aus?
Ich versuche jetzt an Menschen zu denken, die ich im Sterben begleitet habe und dann auch die Menschen, die übrig geblieben sind und um die man sich ja dann manchmal so sehr kümmern muss. Das ist ja unser Thema.
Genau.
Ich denke, man soll sich da auch nicht scheuen, wirklich ganz klar zu sagen, weißt du, ich kann das Gott hinlegen, der hilft mir dabei und ich bin einfach ganz sicher, dass er mich da nie allein lässt. Und er ist jetzt auch dabei bei uns, so wie wir miteinander reden. Ich würde mich wahrscheinlich fast immer trauen, was derartiges zu sagen, was nicht um den Brei rumgeschwätzt ist.
Nein, ist nicht. Ja. Danke. Hast du noch eine Ergänzung, Tom? Thema Glaube und Trost.
Ich habe das, was ich vorhin schon öfters gesagt habe, so dieses einfach füreinander Dasein oder dem Trauernden einfach begegnen. Manchmal auch ohne Worte. Einfach, das ist einfach so, wenn man denjenigen dann, wenn man sich traut, ihn zu umarmen oder ihm einfach die Hand drückt und ihm in die Augen blickt, das reicht manchmal einfach auch schon aus. Um wirklich auszudrücken, hey, ich versuche mit dir mitzuleiden oder ich versuche mit dir mitzufühlen. Und ansonsten, was mir später geholfen hat, auch dann nach dem Tod von meinem Vater, Offenbarung 21, Vers 4, wo es heißt, dass Gott oder Jesus alle Sünden dass er alle Tränen abwaschen wird, dass es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Das war eine große Hoffnung dann für mich. Und das ist auch heute noch eine Riesenhoffnung, weil das wird irgendwann so sein. Und daran halte ich mich zwanghaft fest, sage ich jetzt mal. Das ist diese Riesenhoffnung. Und es wird eine Zeit kommen, da wird es keinen Tod mehr geben und kein Leid. Und er wird alle Tränen abwischen. Und wenn du da in so einer Trauerphase bist, denke ich, hilft es auch sehr, dass es einfach endlich ist, dass diese Phase und diese Zeit einfach irgendwann ein Ende haben wird. Gott wird dem Ganzen nach seiner Bestimmung ein Ende setzen. Und das hat mir auch sehr viel Trost gegeben.
Und, das ist auch ein gutes Stichwort, ja. Ein Ende setzen. Ja. Ich denke, wir machen das jetzt so, dass ihr beide jetzt uns nochmal gut pädagogisch jetzt jeder in einem Satz sagt, was ist wichtig beim Trösten von Menschen, die jemanden verloren haben? Was ist das Allerwichtigste? Was ist der eine Satz, den wir als eure Schüler jetzt mitnehmen sollen, den wir uns merken und der uns begleitet und der uns hilft dann im Begegnen von diesen Menschen?
Also ich beziehe es aus der Sicht des Kindes, weil ich mich beschränkt habe jetzt aus der Sicht des 10-Jährigen, der seine Mutter verloren hat. Seid mutig, auf die Kinder zuzugehen. Nehmt die Kinder in den Arm, nehmt sie mit auf Ausflüge, schenkt ihnen Abwechslung, aber schenkt ihnen auch die Nähe und das regelmäßig. Macht es nicht nur einmal, man hat dann manchmal das Gefühl, ja, man hat ja dann seine Schuldigkeit getan, sondern die Kinder brauchen Beziehung, die brauchen einen Bezugspunkt. Darf ich es nur kurz sagen?
Ja, natürlich, das ist ein Satz.
Viele Jahre später habe ich erst erkannt, dass mein Vater damals diese tröstende Form des Vaters mir gegenüber als Sohn gar nicht leisten konnte. Der war so überfordert mit seiner Trauer, der war so da drin, der hat es nicht leisten können, die ersten Jahre. Das war eine ganz schwierige Zeit am Anfang. Und ich musste mir da meine Sachen irgendwo anders herholen. Glücklicherweise war meine Schwester da. Aber das versteht man als 10-Jähriger nicht, sondern erst, wenn man erwachsener wird, sieht man das, dass die Menschen selber unglaubliche Not haben und überfordert sind mit solchen Situationen. Und da ist es wichtig, wenn man Freunde, Verwandte, Bekannte hat, die sich dann einfach auch um die Kinder kümmern und nicht nur um diesen einen Elternteil, der da noch übrig ist, sondern einfach die Kinder sind auch da. Und die brauchen auch einfach eine kontinuierliche Bezugsperson und einfach Nähe und Geborgenheit und jemand, der sich um sie kümmert. In einem Satz.
Danke. Danke. Es wäre wirklich schön, wenn das passiert, wenn Kinder das erleben dürften. Das würde deiner Erfahrung noch ein bisschen Sinn geben. Das wäre wirklich schön. Danke, Tom, für den einen Satz. Ja. Eckhard, ein Satz. Bei dir gestehen wir alles zu. Das ist jetzt das Schlusswort, das du sprichst.
Bleibt die wachsam Horchenden und nicht so sehr die selber Redenden.
Punkt. Das war ein Satz. Danke.
Darf ich noch ein kurzes...
Jawohl.
Was gerne dazu gehört, aber irgendwo ist es so ein gutes Erlebnis, ich möchte es noch weitergeben. Am Grab ist für den, der da steht und weiß, jetzt kommen 50 Leute, einer nach dem anderen, und schüttelt dir die Hand. Und jedem fällt es schwer, irgendwas zu sagen. Das ist eine ganz erbärmliche Situation, wenn man da am Grab steht. Und mir hat, ich habe da auch richtig Angst davor gehabt, mir hat ganz spontan Gott gesagt, wart nicht, bis der andere was sagt, sondern sprich du den jeweils an. Und ich habe einfach jedem gesagt, danke, dass du gekommen bist. Mhm. Das war ein unglaubliches Geschenk. Mhm.
Danke, auch für diesen Tipp noch zum Schluss, wirklich. Wie gesagt, wir sind ja eure Schüler, wir haben gelernt von euch und dieser Gottesdienst ist nicht nur Unterricht, sondern auch noch Aussendungsfeier. Das beenden wir jetzt damit und das wäre mein Wunsch, dass ihr für uns betet. Wir stehen auf, ihr habt unsere Erfahrung voraus und bitte betet für uns und segnet uns, damit wir anderen Menschen zum Segen werden können. Du darfst beginnen und der Eckhard beendet es dann.
Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du lebst. Und das ist unsere riesengroße Gewissheit, unsere Hoffnung, unsere Chance. Und daran wollen wir festhalten. Und das haben wir anderen Menschen, die nicht an dich glauben, voraus. Und ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du jeden, der hier drin ist, oder jeden, der zu Hause an seinem Bildschirm sitzt, segnest und ihm Mut und Kraft gibst, dass er auf Trauernde in seinem Umfeld zugeht. Einfach zugehen, ein kurzer Blick, eine Umarmung, Hände schütteln, ganz egal. Manchmal muss man gar nicht viele Worte verlieren. Dass du uns Mut gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du all diesen Menschen hier Kraft und Mut gibst, dass sie sich trauen, Gemeinschaft und Beziehung zu diesen Menschen, die leiden, zu suchen, ganz wichtig. Und Jesus, ich danke dir, dass du ihnen nahe sein wirst, dass du ihnen die Weisheit für die richtigen Worte und für den richtigen Umgang geben möchtest und geben wirst. Und in dieser Gewissheit lobe ich und preise ich und danke dir dafür, dass du mit uns auf dem Weg bist, bis du wiederkommst. Amen.
Amen.
Vater, ich danke dir unendlich, dass du einfach voll unter uns bist. Du bist bei jedem Menschen hier im Saal. Und ich danke dir für die große Gemeinschaft, die du hier führst und die du am Leben erhältst durch deine große Güte. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier in seinem Leben immer ganz in der Weise segnest, dass du ihm einfach klar machst, ich bin immer für dich da, du wirst nie allein gelassen. Ich bin dein Vater, der immer da ist für dich. Amen.
Amen. Vielen Dank.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen großen Frieden, der Friede, der größer ist als alle Vernunft. Amen.